Jesaja 35, die ersten vier Verse. Die Wüste und das dürre Land werden sich freuen und die Steppe wird frohlocken und aufblühen, blühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken, ja frohlockend und jubelnd. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht des Karmel und Sarons. Sehen werden sie die Herrlichkeit Jahwes, die Pracht unseres Gottes. Stärket die schlaffen Hände und befestigt die wankenden Knie. Sage zu denen, welche zaghaften Herzens sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt, Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch erretten.
Ihr Geliebten Gottes, es ist schön, dass ich wieder hier sein kann. Ich bin gerne bei euch und es ist keine weite Reise. Es ist ein schöner Weg durch die Frühlingssonne gewesen. Der Johannes hat gesagt, ich soll das Erzgebirge grüßen. Ich glaube, das ist jetzt eine gute Gelegenheit. Und dann grüße ich auch von meiner Frau, die zu Hause geblieben ist, und auch von unserem Hauskreis bei Buchs, wo wir uns zweimal im Monat unter Gottes Wort versammeln. Und das wollen wir jetzt auch, dass wir im Namen unseres Herrn und Hauptes Jesus Christus gemeinsam sein heiliges Wort betrachten. Und unser Thema für heute und auch morgen, du hast es schon gesagt, das lautet Israel am Ende der Tage. Gott sagt über sich selbst, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Wenn wir also von unseren Gedanken loslassen wollen, um eins zu werden mit den Gedanken Gottes, dann finden wir diese wunderbar und einzig dargestellt in seinem lebendigen Wort der Bibel. Da hat Gott seine Gedanken zum Ausdruck gebracht. Da hat er aufgeschrieben oder aufschreiben lassen, was ihm wichtig ist, dass wir wissen sollen. Also alles, was uns angeht, alles, was wir wissen sollen, alles, was wir wissen dürfen, das ist da formuliert. Und das auch noch in einer Art und Weise, an der wir erkennen dürfen, was von besonderer Bedeutung ist. Uns ist ja das paulinische Evangelium von besonderer Bedeutung. Und dann sagen wir ja auch völlig zu Recht, das Neue Testament hat 27 Bücher, 13 davon hat Paulus verfasst. Also allein durch dieses Äußere hat er ja schon eine bedeutsame Stellung, wenn er die Hälfte des Neuen Testaments verfassen durfte. Dass es inhaltlich dann nochmal besonders ist, bestätigt das Ganze nur. Wenn also das paulinische Evangelium Gott so wichtig ist, dass er die Hälfte des Neuen Testamentes damit füllt, dann tun wir gut daran, uns dieses besonders zu Herzen zu fassen. Für heute aber und morgen haben wir einen anderen Schwerpunkt gesetzt und von diesem Schwerpunkt handelt die andere Hälfte vom Neuen Testament und auch noch ein Großteil vom Alten Testament. Und das ist Israel. Israel ist mit das große Thema der Bibel. Und unser Herr sagt, die Schriften sind es, die von mir zeugen. Das heißt, das ganze Gotteswort dreht und kümmert sich und behandelt in allem Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Und weil er von dem ja alles handelt, weil er den Schwerpunkt auf sein Volk Israel legt, deshalb wollen wir dieses Volk uns ebenso zu Herzen gehen lassen. Gott liebt sein Volk und wir lieben unseren himmlischen Vater und dahin soll heute und morgen unser Blick gehen, Liebe zu denen, die in dieser Welt gehasst werden, Juden, Israeliten. Weil dieses Thema aber viel zu weit gespannt wäre, suchen wir uns daraus nur einen ganz kleinen Teil aus, nämlich das nächste Geschehen, Israel am Ende der Tage und hier noch nicht mal alle Tage des Endes, sondern wir beginnen mit dem Jetzt und betrachten nur die Tage bis zum Beginn des letzten Siebeners und dann noch ein bisschen weiter bis zur Mitte dieses Siebeners und was danach kommt, nämlich die große Drangsal, der Gräuel der Verödung, Und schließlich das Wiederkommen unseres Herrn in Macht und Herrlichkeit, das tausendjährige Reich, das lassen wir alles heute und morgen weg in unserer Betrachtung. Also wir gucken nur von jetzt bis gleich. Und das auch nur mit Blick auf Israel und diesmal nicht in erster Linie auf die Gemeinde, die ja irgendwann innerhalb dieser kurzen Zeitspanne ihre Entrückung erwartet. Das ist das, was wir als nächstes erwarten. Aber noch sind wir hier auf dieser Erde und während es für uns oder betreffs uns nichts zu sehen gibt, für uns gilt, wir leben hier durch Glauben und nicht durch Wahrnehmung oder nicht durch Schauen. Während also in Bezug auf unser Hinaufversammeltwerden zu unserem Herrn und Haupt Jesus Christus, während es da nichts zu sehen gibt, kein äußeres Zeichen kündigt dieses Ereignis an, gibt es in Bezug auf Israel jede Menge zu sehen. Die ganze Weltgeschichte dreht und drängelt sich um Israel. Alles Weltgeschehen lenkt und ordnet und leitet unser treuer Herr so, wie er es braucht. Er stellt sein gewünschtes Bühnenbild zusammen, stellt die Völker und Regierenden so auf, wie es sein Kommen in Macht und Herrlichkeit benötigt. Wenn wir uns also anstecken lassen von der Angst und Sorge dieser Welt, Angst und Sorge wegen Krieg, Ungerechtigkeit, moralischem Verfall, Klima, Existenznot, was es da alles zu nennen gibt, Versprechungen vor der Wahl und Realitäten nach der Wahl, was es da alles für Nöte und Unzulänglichkeiten gibt, wenn wir uns also davon erfassen lassen, dann dürfen wir wissen, unser Gott lenkt alles Weltgeschehen. Er hat es in seiner Hand. Er ist der Pantokrator, der Allherr, und lässt den Kosmokratoren, den Beherrschern dieses Kosmos, nur so viel Raum und Macht und Gestaltung, wie es sein Plan vorsieht. Und das ist so tröstlich zu wissen. Gott hat einen Plan. Und wenn wir da heute hineinschauen, und morgen auch, dann werden wir ganz konkret und direkt 24 Ereignisse betrachten, die sich innerhalb kürzester Zeit demnächst erfüllen werden. Und das, obwohl sie heute im Moment undenkbar sind. Gerne möchte ich euch auch zwei Kapitel der Bibel empfehlen, dass ihr sie zu Hause lest, denn da ist die Kurzfassung aufgeschrieben von dem langen Weg des Gottesvolkes. Das ist einmal 3. Mose 26 und zum zweiten Jeremia Kapitel 30. Die Kapitel lesen wir heute und morgen nicht. Halten nur fest, es ist tröstlich zu wissen, unser Herr Jesus Christus, er hat die Zeit, er hat die Äonen geschaffen. Er ist der Schöpfer der Äonen, das heißt, er ist der Urheber. Er ist der Experte, er ist der Weise, er weiß genau wann, wie, wo, wer und was dran ist. Denn er hat es hier als weiser Baumeister geplant. Die Äonen, die Zeit, die Abläufe, die Abhängigkeiten, alles hat er präzise auf das Genaueste durchdacht und ins Dasein gerufen. Und dieser Plan sieht vor, dass der Abschluss, das Ende, der Telos, von diesem gegenwärtigen bösen Äon nahe gekommen ist. Und Petrus mahnt, 1. Petrus 4, Vers 7, der Abschluss aller Dinge ist nahe gekommen. Zeigt nun gesunde Vernunft und Nüchternheit zum Gebet, vor allem aber habt inbrünstige Liebe untereinander. Also, in dieser Zeit, wo es zum Abschluss kommt, wo es ernst wird, am Ende der Tage, ist was am wichtigsten für Israel? Gesunde Vernunft. Das hat mit KI nichts zu tun. Gesunde Vernunft. Nüchternheit, Gebet und ganz besonders Liebe. Inbrünstige, eifrige, ernsthafte, anhaltende Liebe untereinander. Und darum geht es mir hier und heute und morgen auch, diese Liebe, welche hier den Israeliten angeraten wird, dass auch wir diese Liebe zu Israel haben dürfen. Wir sind nahe am Ende der Tage und wenn etwas seinen Abschluss findet, dann bleibt einfach keine Zeit mehr für Belangloses, für Spielerei, für heiße Luft, für Unwesentliches, sondern geht es ums Ganze. Wenn es auf die Zielgerade geht, kann man nicht stehen bleiben. Dann geht es um das, was wirklich zählt und das fasst Petrus zusammen, ist die Liebe. Die Liebe zu Gott, unserem Vater, zu Jesus Christus, unserem Herrn und Haupt, untereinander, zu den Glaubensgeschwistern, die auch Glieder an seinem Leib sind, untereinander in den Familien, zueinander, zu allen Menschen, zum Nächsten. Und das ist unser Thema, zum geringsten der Brüder, und das ist Israel. Israel ist unser älterer Bruder, weil wir denselben Vater haben. Israel ist aber auch unser geringster Bruder, weil wir schon den Geist haben dürfen und sie noch nicht in Gänze. Noch haben sie eine Decke vor den Augen, noch sind sie beiseite gesetzt, noch ist Israel gering. Darum geht es, diese Liebe zu dem geringsten Bruder Israel. Jetzt würde ich gern sagen, diese Liebe zu Israel, die möchte ich gerne wecken, da wo sie womöglich noch nicht vorhanden ist. Aber das wäre ja menschengemacht, das wäre also unbrauchbar. Echt ist nur das, womit unser himmlischer Vater uns füllt, mit seinem Wesen. Und das ist Liebe. Und wenn er uns, unser irdenes Gefäß, so sehr mit seiner Liebe gefüllt hat, dass wir diese Liebe weitergeben können, dass unser irdenes Gefäß überläuft, überfließt mit dem, was der Vater in uns hineinströmen lässt, dann und nur dann ist es echt, ist es wahr, ist es gottgemäß, ist es ihm geziemend. Und deshalb will ich nur aufzeigen und daran erinnern, welche Liebe der Vater zu seinem geliebten Volk Israel hat. Die ganze Bibel ist voll, ist ein Füllhorn seiner Liebe zu seinem auserwählten Volk. Er ist der Gott Israels. Selbstverständlich nicht nur Israels, sondern der Gott aller Götter, der Herr aller Herren, der Gott aller Geschöpfe und seine Liebe gilt allen, auch uns, aber eben auch Israel. Blicken wir also auf das, was Gott seinem Auswahlvolk zugeschworen hat, und zwar speziell für die jetzige Zeit, von jetzt an bis zum Beginn der großen Drangsal. Was jetzt dran ist für Israel und für die Welt. Derzeit steht Israel sehr in der Kritik. Angeblich wegen des Krieges in Gaza und der Wiederaufnahme von den Angriffen. Aber wenn wir die Zeit zurückdrehen und beachten, dann stellen wir fest, es war schon immer so, dass Israel in der Kritik stand. Nur die Ausprägung, Intensität, die nimmt immer mehr zu. Wer sich objektiv ein Bild macht, der stellt sehr schnell fest, Israel ist die einzige funktionierende Demokratie im Nahen Osten. Israel ist der einzige funktionierende Rechtsstaat im Nahen Osten. Israel ist der einzige funktionierende Staat im Osten, wo Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit ausgeübt werden. Also all die Werte, die bei uns im Westen so hoch und heilig angesehen werden, diese lebt Israel als einziger Staat im Nahen Osten. Und dennoch übt der Staatenbund, die UNO, massive Kritik und hat scheinbar nur eine Aufgabe, sich gegen Israel zu stellen. Israel ist sogar angeklagt wegen angeblichem Völkermord. Und dabei geht Israel oder ging Israel so präzise in Gaza und Libanon vor, wie kein anderes Land der Welt es je getan hat, noch je tun wird. Israel wird dessen beschuldigt, was die Feinde Israels ungestraft ausführen dürfen. Und Israel, die es eben so nicht tun, werden dessen beschuldigt. Bedenken wir, und das habe ich in Israel heute gelesen zu Jahresanfang, es gab im letzten Jahr 2024 18.000 Terroranschläge in Israel. 18.000 in einem Jahr. Israelische Zivilisten wurden in diesem Jahr 2024 von 7 Fronten angegriffen. Iran, Libanon, Syrien, Gazastreifen, Irak, Jemen und auch von innerhalb des Staatsgebiets. 18.000 Terroranschläge, 134 Menschen wurden dabei getötet, 1.277 weitere verletzt. 16.400 Raketen und Flugkörper wurden auf Israel abgefeuert. Können wir uns das hier vorstellen? 15.000 davon von der iranisch unterstützten Hisbollah im Libanon und 700 aus dem Gazastreifen. Allein im Oktober letzten Jahres gab es mehr als 6.900 Angriffe mit Raketen und Flugkörpern. Das führte unter anderem zu über 600 Waldbränden, 92.000 Hektar Naturland, 42.000 Hektar Weideland wurde vernichtet. Und es hätten noch mehr Angreifer werden sollen, aber der israelische Sicherheitsdienst konnte über 1.000 weitere Anschläge vereiteln. So geht es zu. Das ist der Alltag in Israel. Und wem gibt die Welt die Schuld? Fälschlicherweise Israel. Ich werde euch morgen ein Heft auslegen, das ist von der ICEJ. Ich will keine Werbung dafür machen, aber sie haben ein Heftchen zusammengestellt, in dem etliche der aktuellen Vorwürfe behandelt werden und dann richtig gestellt werden. Da fehlt uns jetzt die Zeit, dass wir darauf eingehen, aber nehmt euch morgen gerne von diesen Heftchen mit. Das ist eine gute Hilfe, um klar zu sehen, eine gute Hilfe für Argumente, wenn es zur Diskussion kommt. Aber blicken wir weiter zu dem aktuellen Weltgeschehen, dann erkennen wir eine Veränderung. Und insbesondere seit der Wiederwahl von Trump in Amerika. Ich will weder was gegen oder für ihn sagen. Stelle einfach nur fest, mit seiner Wiederwahl erfolgt eine Veränderung global. So sind zum Beispiel aus bisherigen Gegnern Unterstützer geworden. Es wurde eine Spenderliste veröffentlicht vor seiner Amtseinführung, die offenbart diesen Sinneswandel. Unternehmen, die vorher lautstark gegen Trump auftraten, sind jetzt seine größten Spender und Unterstützer. McDonald's verabschiedet sich plötzlich von den Diversity-Zielen und gibt einen neuen Kurs bekannt, ändert seinen Ansatz zur Inklusion und zieht sich aus den Diversity-Initiativen zurück. Das Lieferantenprogramm, wo also die Lieferanten von McDonald's dazu angehalten werden, diese Diversity-Ziele zu berücksichtigen, ist eingestellt. Eine radikale Änderung. Bei Meta genauso. Facebook und Instagram schaffen die Faktenchecker ab. Inhalte werden also in Zukunft nicht mehr auf diesen sogenannten Wahrheitsgehalt überprüft. Und sie orientieren sich dabei an dem Nachrichtendienst X von Elon Musk. Der Mark Zuckerberg hat öffentlich bekannt, dass die Biden-Regierung sie gezwungen hat, kritische Kommentare zur Corona-Impfung zu löschen. Selbst dann, wenn die Kritik der Wahrheit entsprach. Warum sage ich das alles? Was hat das mit Israel zu tun? Ich will damit aufzeigen, dass sich der Wind in der Gesellschaft, der dreht. Es ist Veränderung sichtbar vor unseren Augen. Am Ende der Tage, du hast es gelesen, kommen Tage der Rache. Rache nicht in unserem Sinne. Wenn die Bibel von Rache spricht, dann meint sie Veränderung zum Richtigmachen. Und das alles, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. So hat der Lukas es formuliert. Lukas 21, Vers 22, da heißt es, denn dies sind Tage der Rache, damit alles, was geschrieben ist, erfüllt werde. Also alles Geschriebene. Das, was geschrieben ist, das ist viel Schönes, aber es ist auch Schweres, was geschrieben ist. Und alles muss sich erfüllen. Im Laufe der ganzen Heilsgeschichte wird sich all das Wunderbare und Herrliche und Segensreiche und Heilende und Lebenzeugende erfüllen, das Gott schließlich einst alles in allen sein wird. Aber damit auch das erfüllt wird, was die Bibel Rache nennt oder Zorn, damit sich auch Zorn und Rache erfüllen, gibt es eben bestimmte Zeiten, eben die Zeit der Rache, die Zeit am Ende des Zeitalters. Zorn und Rache sind eben für diese Zeit lang notwendig, damit Gott mit seinen Heilsgedanken und Liebesabsichten zu seinem Ziel kommen kann. Also zeitlich begrenzte Mittel zum Zweck. Die müssen sein, damit sich nicht nur der liebevolle Teil der Verheißungen erfüllt, sondern auch der Teil in Gottes Wort, der eben von Rache spricht. Und dann ist aber irgendwann damit Schluss. Dann sind Gottes Zorn und Rache zur Vollendung gekommen. Du hast es gelesen. Und haben das gewirkt, wozu sie gesetzt waren. Nicht wenden, nochmal Jeremia 30, Vers 24, wird sich die Glut des Zornes Jahwes, bis er getan hat und bis er ausgeführt hat, die Gedanken seines Herzens. Denn ich weiß ja, Jeremia 29, Vers 11, ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht Jahwe. Gedanken des Friedens, nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Also Ende des Zeitalters sind Tage der Rache, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Und wir bedenken noch einen ganz wesentlichen Grundsatz Gottes, dass er Dinge zwei- oder dreimal tut. Das heißt, in Gottes Wort stehen Verheißungen, die sind mehrmals dran, gehen mehrmals in Erfüllung, anfänglich in einer Vorerfüllung und dann schließlich in einer Vollerfüllung. Und so gibt es Umstände und unter anderem auch ganz wunderbare Umstände, die sich im tausendjährigen Reich erfüllen, voll erfüllen. Und diese wunderbaren, segensreichen Zustände aber haben auch eine Vorerfüllung. Also das, was war, ist das, was sein wird. Johannes sagt, Kindlein, es ist letzte Stunde. Und die Kindlein, die Johannes vor 2000 Jahren ansprechen darf, das sind die jüngsten Kindlein eben. Und das ist die letzte Generation, also die Generation, die heute lebt. Heute geht es für Israel dort weiter, wie es vor 2000 Jahren zur Zeit Jesu, zur Zeit der Pfingsten begonnen hat, beziehungsweise aufgehört hat. Pfingsten ist durch und durch jüdisch-israelitisch. Von der Gemeinde, von den Gliedern seines Leibes ist dort niemand. Und das ist die letzte Stunde. Wenn der anstatt Christus offenbar wird und den Bund schließt für 7 Jahre und als anstatt Christus wird er offenbar in der Mitte dieses Siebeners, wenn er den Bund bricht und die große Drangsal über Israel hereinbricht. Aber was geschieht zuvor an und mit Israel? Was kommt von jetzt bis dahin? Seit 1948 hat sich ganz Wesentliches an Schriftverheißung erfüllt. Wer hat solches je gehört? An einem Tag geboren und seit diesem Tag, spätestens seit dem Tag, ist Endzeit. Spätestens mit der Gründung des Staates Israel und der Rückkehr der Juden aus allen Nationen hat die Endzeit begonnen, ist letzte Stunde. Aber noch nicht die letzte Stunde, die kommt noch. In dieser Zeit nun, seit der Staatsgründung, wirkt Gott in und an Israel derart, wie er es verheißen hat. Und er verändert Könige und Weltmächte derart, wie er es braucht, so dass alles gewirkt und gelenkt und geleitet wird nach seinem Plan. Der letzte Siebener, der bald beginnen darf und dann genau die Zustände herrschen müssen, die da sein, das muss dann so sein. Also lenkt Gott und greift Gott ein und wirkt Gott und sorgt Gott für Veränderung, wie der Blick in die Weltereignisse gezeigt hat. Denn er verfolgt sein Ziel und er erreicht sein Ziel punktgenau präzise durch den von ihm selbst aufgestellten Zeitplan. Und jetzt ist Endzeit, letzte Stunde, in dem Gott alles vorbereitet für die letzte Stunde. Der Ostblock, ist schon weitestgehend zusammengebrochen. Viele Juden sind heimgekehrt. Gaza ist weitestgehend zerstört. Russland ist im Ukraine-Konflikt, aber wie lange noch? Trump hat mal gesagt, mit 2 Telefonaten beendet er den Konflikt. Das hat noch nicht ganz geklappt, aber wir sehen trotzdem, da ist was im Gange. Und wir wissen von dem Lande des äußersten Nordens, dass dem einmal Zügel angelegt werden und es herumgelenkt wird gen Süden nach Israel. Ob das jetzt der Fall ist, das müssen wir beobachten. Der Libanon liegt am Boden. Die Machtverhältnisse in Syrien sind völlig umgekrempelt. Israel hat die syrische Militärinfrastruktur weitestgehend zerstört. Im Irak gibt es Aufstände wegen der Unterdrückung der Frauen. Auch da ist Unruhe. Im Jemen ist Chaos, durcheinander mit den dortigen Houthis, Angriffe der Amerikaner. Die islamische Welt insgesamt hat einen Dauerkonflikt zwischen Schiiten und Sunniten. In Deutschland, also da, wo der Thron Satans steht, hat die Regierung gewechselt, dachten wir zumindest, aber Rot-Grün setzt sich fort, lediglich mit einem schwarzen Rahmen. Unfassbare Veränderung zum Schuldenmachen, eine neue Dimension der Täuschung des Volkes vollzieht sich vor unseren Augen, aber bedenken wir, einer der 4 apokalyptischen Reiter bringt eine massive Inflation. Ist für heute nicht unser Thema, kommt ja erst später in der Drangsalszeit, aber es wird jetzt schon alles in die Wege geleitet, dass es genauso kommt und nicht nur in Deutschland. In Amerika, das Land, welches etliche der alten Brüder als den Ziegenbock erachten, da hat ja die Regierung schon gewechselt und mit Trump, haben wir schon gesagt, weht eben ein neuer Wind, gerade auch für den Nahen Osten, aber auch für Europa, für die ganze Welt. Das ist von Bedeutung. Das sind alles Brennpunkte unserer heutigen Zeit, die alle der Vorbereitung und der Zubereitung dienen für das große Finale. Die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. Ist nicht die Wiederkunft für uns. Zu uns kommt er nicht in Macht und Herrlichkeit, sondern da versammelt er uns hinauf, dass wir ihm in die Luft entgegenkommen. Die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit ist, wenn er mit seinen Füßen auf dem Ölberg steht. Und die Jünger frugen ihn damals, was ist denn das Zeichen deiner Wiederkunft am Ende dieses Zeitalters? Sie wussten also, dass Jesus erst am Ende des Zeitalters wiederkommen wird. Und seine Antwort war ganz einfach: Seht den Feigenbaum. Das wollen wir machen. Das ist ja unser Thema. Wir betrachten den Feigenbaum, der verdorrt war und nun wieder Blätter hat und bald sogar Frucht bringt. Und wir freuen uns Tag für Tag, je länger, je mehr, dass unser Herr gewiss wiederkommt zu seiner Zeit. Und für uns als Leibesglieder gilt ohnehin, die Entrückung lässt sich nicht vorherbestimmen. Dieses Ereignis ist an kein äußeres Zeichen gebunden und erkennbar. Und zu uns kommt der Herr früher als zu Israel. Aber an den Zeichen mit und an Israel können wir erkennen, wie weit es wohl für Israel ist, wie weit die Nacht fortgeschritten ist, aber ohne zu rechnen. Und in dem Wissen, zu uns kommt der Herr früher. Du aber, so sagt Psalm 102, Vers 13, oder ich lese ab Vers 12, du aber, Yahweh, bleibst auf ewig. Dein Gedächtnis ist von Geschlecht zu Geschlecht. Du wirst aufstehen, du wirst dich Zions erbarmen, denn es ist Zeit, es zu begnadigen, denn gekommen ist die bestimmte Zeit. Wir rechnen nicht, aber wir sehen und merken, es wird höchste Zeit. Auch die Menschen seufzen und sagen, wenn es Gott wirklich gäbe, dann würde er sich doch zeigen. Dann würde er solches Leid und Unrecht in dieser Welt nicht zulassen. Und so wird es auch kommen. Und das dürfen wir den Menschen auch sagen, was kommt. Nämlich wird der Herr die Geschicke dieser Welt und vor allem Israels wenden. Wir dürfen anhand der Bibel vorhersagen, was in Bälde geschehen wird. Und selbst dann, Wenn uns die Menschen das nicht glauben und dem Gott der Bibel nicht glauben und den Herrn Jesus nicht als persönlichen Heiland annehmen, weil sie es womöglich auch gar nicht können, sofern sie nicht vor Grundlegung der Welt auserwählt sind, dann gilt aber trotzdem, mein Wort kehrt niemals leer zurück. Und wenn dann die Menschen nach der Entrückung der Gemeinde sehen, es trifft buchstäblich alles ein, was in Gottes Wort geschrieben steht, dann darf es wohl zu der Zeit Frucht bringen und so dürfen wohlmöglich einige mitgehören zu der unzählbaren Schar, von der Offenbarung 7 spricht. Und das, was sichtbar geschieht, das ist der Zustand des Feigenbaums. Der Staat Israel ist das Zeichen des Endes dieses Äons. Zur Zeit Jesu sind die 69 Sabbatjahre abgelaufen. Das 70. Sabbatjahr hätte sich anschließen sollen, tat es aber nicht. Warum? Weil sein Volk ihn nicht angenommen hat, weil sie ihn ablehnten und kreuzigten. Damals war das Königreich Jesu Christi auf Erden nahe gekommen, weil er da war. Hätten sie ihn angenommen, hätte er dafür gesorgt, dass die 70. Jahre erfolgt wären und dann das 1000-Jahr-Reich begonnen hätte. Aber sie haben den Messias verworfen und die 70. Jahre verzieht. Und somit verzieht das 1000-jährige Reich. Und da blieb die Uhr für Israel stehen, aber nur für Israel. Genau wie es in den Propheten geschrieben steht, die 69 Jahre sind abgelaufen und der Messias ist verworfen und hat nichts. Der dortige, damalige Zustand blieb stehen, wurde eingefroren und taut heute in unserer Zeit wieder auf. Und es geht da weiter, wo es damals stehen blieb. Und warum macht Gott solches? Ein Verstocken, ein Beiseitesetzen, ein Einfrieren Israels? Die Antwort lesen wir in Römer 11, Vers 25. Denn ich will euch, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht bei euch selbst als besonnen geltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vervollständigung der Nationen eingehe. Und zuvor in Römer 11, Vers 8, Gott gibt ihnen einen Geist der Betäubung, Augen, die nicht erblicken, Ohren, die nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und ich frage nun, sie straucheln doch nicht, damit sie fallen sollen? Bloß nicht. Sondern, um sie zur Eifersucht zu reizen, wurde durch ihre Kränkung den Nationen die Rettung zuteil. Wenn aber schon ihre Kränkung der Welt Reichtum ist und ihr Niedergang der Reichtum der Nationen, wie viel mehr wird es ihre Vervollständigung werden? Denn wenn ihre jetzige Verwerfung der Welt Versöhnung ist, was wird ihre Wiederannahme sein, wenn nicht Leben aus Toten? In der Zeit, wo die Uhr Israels stehen geblieben ist und nicht weiter tickt, da macht Gott einen gewaltigen heilsgeschichtlichen Einschub und schiebt die Zeit der Nationen dort hinein. In diesen mittlerweile 2000 Jahren Stillstand für Israel hat Gott sich aus den Nationen, aber auch aus Israel, sich den Leib seines Sohnes Jesus Christus herauszurufen. Und wenn diese Zeit, das ist nicht Kronos, sondern Kairos, wenn dieser Kairos abgeschlossen ist, dann taut der eingefrorene Zustand Israels wieder auf. Und die Uhr tickt wieder weiter mit Beginn der 70. Jahrwoche. Und diese Übergangszeit der Wiederbelebung ist die Zeit, in der wir leben. Aber die Uhr Israels kann erst dann wieder ticken, wenn wir nicht mehr hier sind. Bald erfolgt die Entrückung und erst dann läuft die Uhr Israels wieder an. Die Übergangszeit, das Auftauen, das allmähliche Auftauen Israels, das kriegen wir mit und erleben es gerade. Und nun betrachten wir eben 24 konkrete Taten Gottes, die in und an und mit Israel in Kürze geschehen werden. 24 Taten Gottes, die derzeit nach menschlichem Ermessen völlig ausgeschlossen sind. Wir lesen in den Evangelien ganz deutlich von den Zuständen, wie es sein wird am Ende der Tage. Matthäus 24, Verse 3, 24 und 30, Markus 13, Markus 16, Lukas 21. Ich will nur kurz was lesen aus Matthäus 24. Da ist die Rede von Irreführung, von Schlachtenlärm, von Hungersnot, von Erdbeben, Drangsal, Gesetzlosigkeit, Gräuel der Verödung, Sonne und Mond verfinstern, Sterne fallen vom Himmel. Und dann heißt es am Ende von 24, im Kapitel 24, vom Feigenbaum lernt aber das Gleichnis, wenn seine Zweige schon weich werden und die Blätter hervorsprossen, dann erkennt ihr daran, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr dies alles seht, dann erkennt daran, dass er nahe ist, an der Tür. Wahrlich, ich sage euch, keinesfalls soll diese Generation dann vergehen, bis das alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte keinesfalls. Bis zur Entrückung, bis zu unserer Entrückung, werden womöglich einige dieser vorhergesagten Zeichen auch für uns sichtbar werden, aber nur als Vorerfüllung. Denn das, was Matthäus da beschrieben hat, das sind ja Drangsale, die bis in die Zeit der großen Drangsal hineingehen, also in die zweiten 3,5 Jahre. Vorher ist aber vom Feigenbaum die Rede, wenn der nur wieder Blätter gewinnt, also nur die äußere Form sich darstellt. Und das ist ja mit der Staatsgründung schon geschehen. Wir wissen, die Grenzen, die sie noch zugute haben vor der großen Drangsal, die haben sie jetzt noch nicht erreicht. Wir wissen nach Hesekiel 37, dass sich der Leib Israels bildet und belebt wird, aber vorerst noch ohne Geist. Nur wenn also Blätter da sind und Blätter alleine, das ist also der damalige Zustand Israels, der verfluchungswürdig war. Weil er nur Blätter hatte zur Zeit Jesu, wurde der Feigenbaum ja verflucht. Aber wenn er nur in diesem Zustand, dass er wieder Blätter hat, zurückkehrt, dann wisst ihr, so haben wir gelesen, dass der Sommer, das Reich Gottes vor der Tür ist. Und diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen wird, bis zur Wiederkunft Jesu am Ende des Zeitalters. Und danach sehnt sich Gott. Im Hohen Lied sagt er das. Da heißt es 2, Vers 13, mein Geliebter hob an und sprach zu mir, mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Weinstöcke sind in der Blüte, geben Duft. Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Das sind bereits dann die wunderbaren Anfänge im tausendjährigen Reich. Vor der großen Drangsal gibt Gott seinem Volk Israel anbruchsmäßig vorab, aber schon das, was sie im Tausendjahrreich in Fülle haben werden. Fette Jahre sind vorhergesagt. Unglaublich, fette Jahre für Israel. Garten Eden, Wohlergehen und Herrlichkeit. Wir lesen Joel 2 und stellen fest, für Israel sind fette Jahre vorhergesagt. Das Land wird wie der Garten Eden und das alles vor der großen Drangsal. Warum vorher? Wir lesen Joel 2, Abvers 1. Stoßt in die Posaune auf Zion, blast Lärm auf meinem heiligen Berge, beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag Jahwes, denn er ist nahe. Ein Tag der Finsternis, der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Vor ihm her verzehrt das Feuer, nach ihm lodert die Flamme, vor ihm ist das Land wie der Garten Eden, nach ihm eine öde Wüste und auch keine Entronnen lässt es übrig. Es fing an mit dem Posaunenstoß. Posaunenstoß bedeutet Krieg, Gerichtsvollzug. Der Tag Jahwes ist nah Was jetzt geschrieben steht, was wir gelesen haben, geht also diesem Tag unmittelbar voraus, denn er ist ja nahe. Und der Tag, das sind die zweiten 3,5 Jahre. Vor ihm, diesem Tag, ist das Land wie der Garten Eden. Haben wir gelesen. Dieses Wort sagt, der Tag des Herrn, also die letzten 3,5 Jahre, stehen kurz bevor und beschreibt den Zustand kurz davor. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden. Das Land Israel wird sein wie der Garten Eden, als Vorerfüllung. Denn wenn der Gerichtstag vorüber ist, dann ist es erstmal eine öde Wüste. Blick zurück in Gottes Vorherersehen. Hosea 5, Vers 14, da heißt es, denn ich werde für Ephraim wie ein Löwe sein und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich werde zerreißen und davongehen. Ich werde wegtragen und niemand wird erretten. Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Und dann 6, Vers 1, kommt und lasst uns zu Yahweh umkehren, denn er hat uns zerrissen und wird uns heilen. Er hat uns geschlagen und wird uns verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen wieder beleben, am 3. Tage uns aufrichten. Und so werden wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns Yahweh erkennen. Ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung. Und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen die Erde benetzt. Ephraim ist angesprochen. Er ist der leitende Stamm der verschollenen 10 Stämme. Juda sind die nach Babel weggeführten, aber zum Großteil wiedergekehrten Stämme Juda, Benjamin und Levi. Wir haben es also in dieser Verheißung mit ganz Israel zu tun. Alle 12 Stämme, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Jedenfalls, das Zerreißen, das Davongehen, das Wegtragen ist alles mehrfach vorhergesagt. Und für wie lange? Wir haben es gelesen, nach 2 Tagen wiederbeleben. Wörtlich heißt es innerhalb 2 Tagen wiederbeleben. Also innerhalb 2er Gottestage. Ein Gottestag sind 1000 Jahre. Der 3. Tag ist dann das 1000-jährige Reich. Da wird Israel aufgerichtet. Und Jesus bestätigt dieses Wort aus Hosea, sagt es denen, die ihn hassen und ablehnen. Matthäus 23, Vers 37. Wie oft hab ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn. Öde, bis sie ihn willkommen heißen. Und wann heißen sie ihn willkommen? Wenn sie seinen Geist erhalten. Und das wird sein am Ende der 2 Tage. Nachdem die Gemeinde entrückt sein wird und definitiv und notwendigerweise noch vor der großen Drangsal. Also das Land Israel wird wie der Garten Eden vor der großen Drangsal. Das Haus, das Gotteshaus, das Haus der Anbetung, das Haus der Gottesgemeinschaft, das wird noch weiter erst öde gelassen. Aber das Land wird wie der Garten Eden vor der großen Drangsal. Ein weiterer Vers zum Garten Eden, auch wenn der Begriff hier wörtlich nicht vorkommt, sondern nur sinngemäß, in dem von Blühen und Pracht und Herrlichkeit die Rede ist. Jesaja 35, das, was du gelesen hast. Die Wüste, das dürre Land werden sich freuen, die Steppe wird frohlocken und aufblühen. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken und jubeln, die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht des Karmel und Sarons. Sehen werden sie die Herrlichkeit Jahwehs, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände und befestigt die wankenden Knie. Sage zu denen, die zaghaften Herzens sind, seid stark und fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt erst noch. Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt, wird euch retten. So wird einst auch der Zustand im 1000-jährigen Reich sein. Aber wir haben hier gelesen von schlaffen Händen, wankenden Knien, zaghaften Herzen. Das ist nicht der Zustand des tausendjährigen Reiches, das ist heute. In Vers 4 muss gesagt werden, fürchtet euch nicht. Es ist also Furcht da. Es braucht Zuspruch und Trost. Das ist alles heutiger Zustand und der Vers 4 bestätigt, Gott kommt. Also er wird kommen in baldiger Zukunft und Rache kommt. Der Tag der Rache ist also noch gar nicht eingetreten. Rettung kommt erst noch. Alles zukünftig zu dem vorangegangenen Wort. Und von diesem Zustand heißt es in Vers 1, sie werden aufblühen. Der Libanon, lesen wir aus Vers 2, der muss gar nicht militärisch erobert werden, sondern die Herrlichkeit des Libanons wird hier gegeben, von Gott gegeben. Morgen noch dazu etwas mehr. Der Libanon kommt vorab also auch zur Herrlichkeit. Noch ein drittes weiteres Zeugnis, Jesaja 51, Vers 3. Denn Jahwe tröstet Zion, tröstet alle ihre Trümmer und er macht ihre Wüste gleich Eden und ihre Steppe gleich dem Garten Jahwes. Wonne und Freude werden darin gefunden werden, Danklied und Stimme des Gesangs. Merket auf mich, mein Volk und meine Nation, horchet auf mich, denn ein Gesetz wird von mir ausgehen und mein Recht werde ich aufstellen zum Licht der Völker. Nahe ist meine Gerechtigkeit. Mein Heil ist ausgezogen und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich werden die Inseln hoffen und sie werden harren auf meinen Arm. Hebt eure Augen auf gen Himmel und blicket auf die Erde unten, denn die Himmel werden zergehen wie Rauch und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid. Wir lesen hier, das Land Israel wird wie der Garten Jahwes mit Wonne und Freude und das bevor das Gericht und die Gerechtigkeit ausgeführt wird. Jahwe tröstet Zion, macht ihre Wüste gleich Eden, Wonne und Freude werden gefunden und die Gerechtigkeit, die ist nahe, also noch nicht da. Nahe steht also noch bevor. Sein Arm wird die Völker noch richten, hat es also noch nicht getan. Also alles vor der großen Drangsal. Wir können noch weitere biblische Zeugnisse heranziehen. Hesekiel 36, Daniel 11. Ist zu viel, das alles zu lesen. Da steht von der Herrlichkeit des Reiches, von den fettesten Gegenden, von großem Reichtum, vom Land der Zierde. Auch dieses Stichwort Land der Zierde werden wir morgen noch näher betrachten. Wir halten jetzt fest, nach der Entrückung lässt Gott die Uhr Israels wieder ticken und macht dort weiter, wo er mit Himmelfahrt und Pfingsten aufgehört und gibt seinen Geist auf sein Volk. Und das bleibt nicht ohne Wirkung. Erst das Land, später auch das Haus, das Land und die Steppe blühen auf. Blüte, Pracht, Herrlichkeit, Jubel, Frohlocken, Wonne, Freude, Danklied, das sind Stichworte, die die Zeit Israels irgendwann nach der Entrückung und vor der großen Drangsal bestimmen. Und wie ist diese Herrlichkeit möglich? Ist ja für heute undenkbar. Weil Gott sich seinem Volk wieder zuwendet. Weil er seines heiligen Bundes mit seinem Auswahlvolk wieder gedenkt. Sein heiliger Bund, den er bei seinem Namen zugeschworen hat. Der heilige Bund ist der Bund Gottes mit Abraham, so sagt es Zacharias, als er widersprechen kann in seinem Gebet in Lukas 1. Der heilige Bund wird dann, so lesen wir es in diesem Gebet von Zacharias, wieder vor ihren Augen sein. Israel als Ganzes oder in Mehrheit ist sich des Bundes dann wieder bewusst, hat ihn vor Augen. Warum? Auch dazu morgen mehr, weil dann die zwei Zeugen davon Zeugnis geben, sodass Jerusalem in Offenbarung 11 heilige Stadt genannt wird. Deshalb wird Jerusalem heilige Stadt genannt, weil der heilige Bund vor Augen ist und gelebt wird. Und welche Dinge mit dem heiligen Bund verbunden sind, das lesen wir auch in Lukas 1. Der Gott Israels sucht sein Volk auf, schafft ihm Erlösung, bringt Rettung, birgt sie aus der Hand ihrer Feinde. Sie bringen furchtlos Gottesdienst. Und diese Friedenssituation, die noch kommen wird, die dauert wohl möglich 7 Jahre, wie bei Jakob. 7 fette Jahre und 7 magere Jahre. Und zumindest die 7 magere Jahre werden verkürzt auf die 2. Hälfte des letzten 7, also auf die letzten 3,5 Jahre. Verkürzte Drangsal. Durch das Gedenken seines Bundes erweist Gott seine Herrlichkeit. Und diese wird auch nach außen hin sichtbar. Hesekiel 39, Vers 25 spricht davon, was nach dem Gericht über Gog und Magog sein wird. Gog und Magog, wenn ich es richtig sehe, tritt 2-mal auf in der Heilsgeschichte. Einmal am Ende des 1000-jährigen Reiches und einmal davor. Hier Hesekiel 39, Vers 25. Jetzt, sagt er, also nach diesem Gericht über Gog und Magog, will ich das Geschick Jakobs wenden, wenn sie sicher in ihrem Land wohnen, wenn ich sie zurückgebracht habe, wenn ich sie alle gesammelt habe, weil ich meinen Geist ausgegossen habe. Gott erinnert in diesen Versen sein Volk Israel an seinen heiligen Bund. Und spätestens am Anfang der ersten 3,5 Jahre, wenn der Christusglaube Überhand nimmt, durch die 144.000, durch die 2 Zeugen, durch den männlichen Sohn. Auch in Daniel 11 ist mehrfach von diesem heiligen Bund die Rede. Daniel 11, 30 bis 36 spricht von diesem heiligen Bund, dass etliche diesen heiligen Bund verlassen werden, dass dann das beständige Opfer abgeschafft wird und der Gräuel der Verödung aufgestellt wird und dass diejenigen, welche gottlos handeln gegen den Bund, die wird der anstatt Christus durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Hier ist also die Rede davon, dass etliche den heiligen Bund verlassen. Das ist dann der Abfall, wenn ich es richtig sehe. Der eigentliche Abfall, von dem 2. Thessalonicher und 1. Timotheus sprechen. Der Abfall beschreibt diejenigen, die diesen heiligen Bund dann verlassen, wenn der Herr seinen Geist wieder auf sein Volk gibt und seine Herrlichkeit erweist. Viele werden ihm glauben, ihm anhängen, ihm treu sein, aber etliche werden ihn ablehnen und von Gesetz und Bund und Treue abfallen. Die antichristlich gesinnten und gesetzlosen Juden, die werden es dann in dem frommen Jerusalem nicht aushalten. Dann kommt Zacharia 5, das Weib im Eva. Dann ist in Israel und vor allen Dingen Jerusalem der gläubige Teil konzentriert und in Babel die Gesetzlosen. Und wo ist Babel? Die Frage, die beantworten wir heute nicht mehr, sondern die beantworten wir morgen. Wir halten fest, nach unserer Entrückung, nach der Entrückung der Gemeinde, gibt Gott seinen Geist auf sein Volk. Der heilige Bund tritt hervor und das bleibt nicht ohne Wirkung. Das Land und die Steppe blühen auf, Blüte, Pracht, Herrlichkeit, Jubel, Frohlocken, Wonne, Freude, Danklied werden in Israel wahr und das ist heute unvorstellbar. Freuen wir uns daran, dass Gott sein Volk wieder belebt, dass Gott die Seinen nicht lässt, sondern sie liebt und zu sich zieht aus lauter Güte. Halleluja, Amen.